Das ist schön, wieder hier zu sein. Das ist schön, viele bekannte Gesichter zu sehen, aber es ist auch schön, Gesichter zu sehen, die ich noch nicht kenne und zu merken, da sind Leute auch im Laufe der Jahre dazugekommen. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob ich jetzt dran bin und so und habe auf dem minutiös geplanten Gottesdienstplan gesehen, ich habe genau 23 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob du das eingeführt hast, Gero. 23 Minuten Predigten ist es hier Standard.
Das stimmt nicht mehr. Du musstest um 17.40 Uhr anfangen. Du hast jetzt noch 7 Minuten weniger.
Das passt dann genau. Okay. Da bin ich unbedingt ungefähr darauf vorbereitet. Das ist ja auch in jeder Gemeinde ein bisschen verschieden. In Sittensen, wo ich vorher gewesen bin als Vikar, da also jeder hat ja so eine ungefähre Zeit, wie er gerne predigt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ich lande oft bei 17, 18 Minuten. Insofern passt das ganz gut. Das habe ich in Sittensen auch mal gemacht. Und am Ausgang haben die Leute immer gesagt, war ganz schön, aber hätte etwas länger sein können. So, das hört man fast nirgendwo. Das war aber in Sittensen so. Und als ich dann nach Nordhorn kam, haben die Leute gesagt, also sie haben hier zwei Kollegen. Eine, die predigt immer so 7,5 Minuten, der andere 15. Wenn sie sich irgendwo dazwischen einsortieren könnten, dann wäre das gut. Da muss ich mich immer noch dran gewöhnen und das mache ich auch nicht. Aber jetzt könnte es ungefähr passen. Jetzt habe ich schon wieder 1 Minute verplempert, aber so ist das halt. Zwei Freunde machen einen Waldspaziergang durch den Haster Wald. Und sie kommen auf eine Lichtung und am anderen Ende der Lichtung steht ein riesengroßer, furchterregender Bär, der auf sie zuzukommen scheint. Der eine der beiden nimmt schnell seinen Rucksack vom Rücken und zieht sich seine Joggingschuhe an. Und dann fragt ihn der andere, sag mal, weißt du nicht, dass du niemals schneller sein wirst als der Bär? Da sagt der Erste, ich muss auch gar nicht schneller sein als der Bär, ich muss nur schneller sein als du. Nicht die Sorte Freund, die man auf einen Waldspaziergang mitnehmen sollte. Worauf kommt es eigentlich bei einem richtig guten Freund an? Was ist eigentlich Freundschaft? Mir geht es so normalerweise, wenn ich so eine Frage an das Leben habe, eine Frage, die ich unbedingt beantwortet haben möchte, dann gebe ich die bei Google ein und guck, was Google dazu sagt. Da gibt es in der Regel immer eine Antwort, meistens sogar mehrere Millionen. In diesem Fall habe ich das mal anders gemacht und habe nicht Google, sondern meine besten Freunde gefragt und sie gefragt, wie würdet ihr denn Freundschaft beschreiben? Was würdet ihr sagen, macht einen guten Freund aus? Und da habe ich ganz schöne Antworten bekommen und da habe ich gedacht, das lese ich Ihnen einfach mal vor. Eine Antwort, die ich bekommen habe, ist, ein Freund ist jemand, bei dem ich sein kann, wie ich bin, der mich mit meinen Ecken und Kanten annimmt, versteht und liebt, der mir aber auch manchmal den Kopf wäscht, wenn ich Blödsinn baue. Das war eine Antwort. Eine andere Antwort, ein Freund ist jemand, der mich mit Gebet stärkt, mit Liebe segnet und mit Hoffnung ermutigt. Schön. Eine kurze Antwort, ein Freund ist jemand, der unser Schweigen versteht. Und noch ein viertes, ein Freund ist jemand, der eintritt, wenn die ganze Welt gegangen ist. Ganz poetisch, finde ich. Ich habe dann doch noch gegoogelt. Und da wurde mir klar, einer meiner Freunde hatte auch gegoogelt. So viel Poesie hatte ich ihm auch gar nicht zugetraut. Trotzdem hat mir das geholfen, nochmal zu überlegen, was bedeutet für mich eigentlich Freundschaft. Und ich vermute, dass sich jeder von uns nach einem guten Freund sehnt, dass wir diese Sehnsucht haben nach einem guten Freund. Und es ist ja gar nicht so einfach, einen guten Freund zu finden. Es gibt viele freundliche Leute auf der Welt, aber echte Freunde sind ganz schön selten. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass gerade Menschen zwischen 20 und 40 Jahren oft Schwierigkeiten damit haben, echte Freundschaften zu pflegen. Hat mich erst mal überrascht, aber dann habe ich gedacht, doch, vielleicht ist das auch so die Lebensphase. Und dann eine Bevölkerungsgruppe, die fast 50% unserer bundesdeutschen Bevölkerung ausmacht, ist auch eine Gruppe, die sich schwer tut mit Freundschaften. Das sind Männer. Tun sich tendenziell eher schwierig damit. Ich gehöre zu beiden Gruppen dazu, habe ich gedacht. Ich bin ja 21 gerade geworden, zusätzlich Mann. Da tut man sich vielleicht schwer. Vielleicht liegt es auch daran, dass dann andere Dinge im Vordergrund stehen mit kleinen Kindern. Man versucht irgendwie Familie zusammenzuhalten, beruflich herausgefordert oder so, dass es dann schwierig ist. Und mitten in diese Sehnsucht hinein nach Freundschaft bietet uns Jesus seine Freundschaft an. Und genau darum soll es heute Abend gehen. Das Geheimnis der Freundschaft mit Jesus. Was heißt das denn jetzt sozusagen? Und ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht von mir zu Hause sozusagen. Das sehen wir hier oben. Das steht in so einer Gebetsecke, die ich zu Hause habe, eine Ikone. Und diese Ikone, die heißt Ikone der Freundschaft. Die ist besonders durch die Gemeinschaft in Taizé ganz bekannt geworden. Bei mir zu Hause steht natürlich nicht das Original, das finden Sie in Paris im Louvre, sondern eine Kopie. Zu links, da ist zu sehen der Abt Menas, der Heilige, der im 3. Jahrhundert in Ägypten gelebt hat, und rechts Christus, der ganz freundschaftlich seine Hand auf Menas legt. Ich möchte heute Abend jetzt keine Ikonenauslegung betreiben, da bin ich auch überhaupt kein Experte für. Aber ich habe gedacht, das Bild möchte ich sozusagen Ihnen gerne mitbringen und einfach so als Hintergrundfolie für das, was jetzt kommt, ein Stück stehen lassen. In der Abschiedsrede von seinen Jüngern, also nicht lange vor Jesu Tod, da spricht Jesus einmal über dieses Thema Freundschaft und sagt zu seinen Jüngern: Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Im Johannesevangelium kann man diese Stelle nachlesen. Und diese kleine Gruppe von Leuten, 12 Männer, das waren sozusagen ja Jesu Schüler gewesen, seine Jünger, seine Repräsentanten, könnte man auch sagen, seine Evangelisten, seine Missionare, seine Diener. Und jetzt sagt Jesus kurz vor seinem Tod zu diesen 12 Leuten: Ich verstehe euch nicht mehr als meine Diener, sondern ich verstehe euch als meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Der Sohn Gottes bietet den 12 damals und bietet uns heute seine Freundschaft an. Und ich würde mir sozusagen mit Ihnen heute gern einmal Gedanken darüber machen, was heißt eigentlich Freundschaft zuerst und was heißt das dann für unsere Freundschaft mit Jesus? Und würde das gern machen, indem wir uns 4 Aspekte von Freundschaft anschauen, die dann auch für unsere Freundschaft mit Jesus Bedeutung haben können. Und ein erster Aspekt, der mir eingefallen ist von Freundschaft, da könnte man jetzt wahrscheinlich ganz, ganz vieles sagen, wie man Freundschaft beschreibt, aber eins, was mir eingefallen ist, erst einmal Ähnlichkeit. Mit den meisten unserer Freunde teilen wir gemeinsame Interessen. Häufig teilen wir auch ein ähnliches Bildungsniveau, vielleicht auch einen ähnlichen sozialen Status und sind in ähnlichen Lebensphasen. Das ist jetzt kein Gesetz, es gibt es ja auch immer anders, dass Freundschaft zum Beispiel zwischen sehr verschiedenen alten Personen entsteht, oder es gibt Freundschaft auch zwischen unterschiedlich gebildeten Menschen, oder manchmal bereichert es das ja auch, wenn man sehr verschiedene Interessen mit in eine Freundschaft hineinbringt. Aber trotzdem würde ich sagen, grundsätzlich ist es wahrscheinlich doch so, dass wir ein gewisses Maß an Ähnlichkeit in unseren Freundschaften haben. Ich habe nochmal so gedacht, der Film Pretty Woman war wahrscheinlich auch gerade deswegen ein Erfolg, weil es eben nicht die Regel ist, dass in dem Fall in der Liebe, aber auch in der Freundschaft sozusagen ähnliche oder ganz unterschiedliche Partner zueinander finden. Das jetzt im Hinblick auf Jesus Christus zu sagen, dass wir uns ähnlich sind, das ist mutig. Und trotzdem beweisen genau die biblischen Autoren und die frühen Christen in ihren Bekenntnissen diesen Mut. Schon in der Schöpfung wird erzählt, der Mensch wird Gott ähnlich, ebenbildlich gestaltet. Andersrum dann der Vorschlag der Schlange, dass der Mensch ja dann andersrum sozusagen auch Gott gleich werden könnte, das wird nicht so positiv an der Stelle bewertet. Das ist offenbar die verkehrte Richtung. Aber andersrum gilt es. Und da wird ja auch deutlich an dieser Stelle, sozusagen der Mensch soll nicht so werden wie Gott. Eigentlich ist da eine Unähnlichkeit. Eigentlich sind wir als Menschen ganz, ganz anders als Gott. Er ist heilig, er ist der König der Könige, der Schöpfer des Universums. Und insofern dem Menschen erst einmal völlig unähnlich. Aber jetzt berichtet die Bibel, und das ist sozusagen ein Spezifikum des Christentums, das gibt's wirklich nirgendwo anders in keiner Religion, berichtet die Bibel eigentlich etwas völlig Unerhörtes. Nämlich, dass Gott diese Unähnlichkeit zwischen uns aufgibt und dem Menschen gleich wird. Im Lutherdeutsch heißt das dann im Philipperbrief: Er wurde der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus Christus ist ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch, mit Haut und Haaren. Es ist nicht nur so, dass er sozusagen tut, als wäre er Mensch, er spielt das nicht, sondern er ist wirklich Mensch. Der später am Kreuz hängt, das ist Gott selbst und er ist Mensch. In Christus wird Gott uns ähnlich und auch darum dürfen wir Freunde sein. Ein zweites Kennzeichen von Freundschaft. Zu einem Freund empfinden wir in der Regel Zuneigung. Bei einem Freund fällt es uns nicht schwer, ihn zu mögen. Und ich möchte gerne heute Abend mal unterscheiden zwischen jemanden mögen und jemanden lieben. Das ist ja was anderes. wenn ich jemanden liebe, dann denke ich mir zum Beispiel für denjenigen jede Menge schöne Kosenamen aus. Am schönsten sind die Momente, in denen man nur zu zweit ist und ungestört und dann vielleicht dem anderen ins Ohr flüstert, dass man ihn liebt. Das mache ich mit einem Freund nicht. Das würde jede Menge Missverständnisse auslösen, wenn man so mit einem Freund umgehen würde. Sondern stattdessen verbringe ich mit einem Freund einfach gerne meine Zeit und genieße ganz unbeschwert seine Gesellschaft. Und ich habe nochmal so gedacht, vielleicht macht es gute Ehen gerade aus, dass man sowohl Liebe als auch Freundschaft füreinander empfindet. Dass beides zusammenkommt, dass man sich liebt, aber dass man sich auch mag. Und dasselbe, habe ich so gedacht, gilt eigentlich auch für unsere Beziehung zu Gott. Keine Frage, Liebe spielt da eine Rolle, auch in vielen biblischen Versen kommt das vor, Gott lieben, er liebt uns, aber eben auch Freundschaft. Und nun ist das mein Empfinden, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, dass man sich an diesen Gedanken zu sagen, Gott liebt mich und ich kann Gott lieben, das hört man relativ häufig in der Kirche. Daran hat man sich irgendwie gewöhnt. Das heißt nicht, dass das nicht auch immer noch fremd sein kann für einen dieser Gedanke. Aber das hört man relativ häufig. Aber dass Gott, dass Jesus mein Freund sein möchte, dass er mich einfach mag, so wie man einen guten Freund mag, das ist für mich erstmal ein fremder Gedanke und einen, an den ich mich ein Stück weit gewöhnen muss. Und jetzt habe ich gedacht, kann man das ja mal weiterspinnen. Wie würde das denn aussehen? Wie kann ich denn dann meine Freundschaft mit Jesus so gestalten? Was kann ich mit ihm machen sozusagen? Und habe gedacht, das könnte man ja mal ausprobieren. Einfach, dass man sagt, ich mache sozusagen mal einen Spaziergang mit Jesus. Ich mache mich mit ihm auf den Weg, mit Jesus durch die Felder streifen, sich unterhalten, gemeinsam lachen, wie so mit einem Freund. Das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken, mir das so auszumalen, wie das sein könnte. Wenn Jesus sagt, dass er gerne unser Freund sein will, dann dürfen wir ihn einladen, das mit uns zu machen, was man auch mit anderen Freunden macht. Das Ganze hat natürlich seine Grenzen. Ich habe dann gedacht, wenn jetzt jemand kommt nach dem Gottesdienst und sagt, okay, dann gehe ich mit Jesus Tennis spielen, dann würde ich sagen, das braucht schon relativ großen Glauben, dass das irgendwie funktioniert und der Ball dann auch zurückkommt. Aber einfach mal so als Bild vorgestellt, mit Jesus etwas unternehmen wie mit einem Freund, das fand ich einen schönen Gedanken. Das ist ja auch manchmal relativ schwer, finde ich, so zumindest sich das vorzustellen, dass Jesus wirklich sozusagen bei uns ist, uns umgibt, in unserer Nähe ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Ihre Ohren albern klingt, aber ich habe das manchmal, ist schon ein bisschen her, aber früher so gemacht, dass ich mir einfach sozusagen ins Zimmer so gegenüber einen leeren Stuhl gestellt habe und mir dann sozusagen vorgestellt habe, ja tatsächlich, Jesus ist bei mir und ich kann mit ihm reden, einfach so als Gedankenstütze und Hilfe und habe dann auch laut geredet. Das war noch, einmal ist mir das passiert, als ich noch zu Hause gewohnt habe und dann kam meine Mutter rein in dem Moment. Das hat einen Moment gedauert, bis ich ihr verständlich machen konnte, was ich da eigentlich mache. Das war etwas strange für sie, dann das mitzubekommen. Aber ich habe nochmal gedacht, so ist es eigentlich mit ihm. Ein drittes, Ehrlichkeit. Ein drittes Kennzeichen von Freundschaft ist Ehrlichkeit. Jesus kann ziemlich ehrlich zu uns sein. Das, was sich so mancher Freund nicht traut, davor hat Jesus eigentlich keine Hemmung. Wenn etwas in unserem Leben nicht stimmt, er wird uns darauf aufmerksam machen. Und zwar gerade, weil er uns mag, kann er sich als Freund nicht zurückhalten, wenn wir in eine falsche Richtung unterwegs sind. Und wie ich das von einem guten Freund auch erwarten kann, mischt er sich ein und stellt unbequeme Fragen. Jesus ist Ehrlichkeit wichtiger als Harmonie und er nimmt uns auch in die Verantwortung, so wie echte Freunde einander in Verantwortung nehmen. Und nun gilt das aber auch andersherum und das verschlägt einem fast den Atem, finde ich, wenn man sich das vorstellt und das ausspricht. Auch wir dürfen Gott, wir dürfen Jesus in die Verantwortung nehmen. Wir dürfen einfordern, dass Gott seine Versprechen hält und wir dürfen ihm auch ehrlich unsere Gefühle sagen. Mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Abraham, der traut sich, seinen Mund aufzumachen und mit Gott darüber zu verhandeln, bei wie vielen Gerechten Sodom verschont werden soll. Dann Mose, der beklagt sich bei Gott darüber, dass er ein Volk führen soll, aber nicht weiß, wohin. Hiob, der Nächste, er möchte gegen Gott einen Gerichtsprozess anstrengen. Und schließlich David, er nimmt Gott in die Verantwortung und schreit zu Gott, lege Rechenschaft über dich ab. Du hast dein Versprechen gegeben und hier liege ich in meinen Schmerzen. Wo bist du eigentlich, Gott? Und jetzt ist das hochinteressant. Raten Sie mal, welche vier Personen ausdrücklich mit Namen in der Bibel als Freunde Gottes bezeichnet werden. Sie ahnen es schon, genau diese vier. Abraham, Mose, Hiob und David. Das, was sich Freunde zu sagen haben, das ist nicht immer bequem und harmonisch. Unser Leben ist auch nicht immer bequem. Und genau das dürfen wir Gott sagen. Wir dürfen uns bei ihm ausheulen, wir dürfen uns auch bei ihm beklagen, wenn uns danach ist. Nicht immer ist unsere Klage vielleicht gerechtfertigt, aber in so einem Moment, da ist Ehrlichkeit angesagt zwischen Freunden. Wenn wir Gott in die Verantwortung nehmen, wenn wir vor Gott klagen, dann machen wir Gott gerade nicht klein, sondern groß, weil wir ehrlich zu ihm sind, so wie er ehrlich zu uns ist. Und dann schließlich das vierte: Einem guten Freund schenke ich Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ja eine ganz machtvolle Sache, könnte man sagen. Es gibt so ein Experiment, was mal in einer Schule mit einem Lehrer gemacht wurde. Da hatten sich alle Schüler verabredet, sozusagen auf ein bestimmtes Zeichen hin, den Lehrer ganz intensiv anzugucken, zu sagen, ihm zu signalisieren, wir sind bei dir, wir hören dir zu, das, was du machst. Und es war ganz interessant, weil in dem Moment, als alle Schüler genau das machten, wurde der Lehrer auf einmal viel engagierter und hat richtig mit Leidenschaft gesprochen und Gesten gebraucht und so. Und dann auf ein anderes verabredetes Signal hin haben sie alle wieder ganz gelangweilt getan und überhaupt nicht in die Richtung geguckt, zugeguckt. Und sofort hat der Lehrer sozusagen seine Stimmlage wieder gewechselt. Und das zeigt, wie machtvoll Aufmerksamkeit ist und was für ein gewaltiges Instrument sozusagen. Als ich etwa 7 Jahre alt gewesen bin, habe ich mich ganz intensiv mit der theologischen Frage auseinandergesetzt, wie Gott sich gleichzeitig mit verschiedenen Menschen beschäftigen kann. Das war schwierig für mich zu denken. Wie kann das sein? Hier sind jetzt 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wie kann das sein? Jetzt muss ich sagen, ich habe inzwischen jetzt ein Theologiestudium hinter mir und bin in der Frage immer noch nicht viel weitergekommen. Das ist immer noch schwierig zu denken. Wie geht das eigentlich, dass Gott für alle da ist? In der Bibel lesen wir an vielen Stellen vom Angesicht Gottes, dass er uns zuwendet. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich die höchste Form der Aufmerksamkeit, die Gott uns schenken kann, uns sein Angesicht zuzuwenden. Und nicht nur das, es heißt, dass Gottes Angesicht über uns leuchtet. Gottes Aufmerksamkeit ist sozusagen unübertroffen. Er hat jedes Haar auf unserem Kopf gezählt. Als unser Freund freut sich Jesus, wenn wir auch ihm Aufmerksamkeit schenken. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe mal mich mit einem Freund verabredet und wir haben einfach gesagt, wir wollen das mal probieren. 5 Minuten am Tag, nur 5 Minuten dachten wir, Gott Aufmerksamkeit zu schenken und einfach mal nur zuzuhören. Also nicht selber zu reden, sondern einfach mal zu hören. Wir sind kolossal gescheitert an diesem Plan mit 5 Minuten. Das war so schwierig, das zu machen. Wir haben dann gesagt, okay, wir reduzieren erstmal auf 1 Minute. Das ging dann irgendwie einigermaßen. Aber das ist, vielleicht haben Sie Lust, mal das auch auszuprobieren als Experiment. Das ist wirklich schwierig, weil wir das gar nicht so gewöhnt sind, einfach zu hören, Aufmerksamkeit zu verschenken. Das braucht auch Übung. Vielleicht braucht es auch etwas Äußerliches. Jetzt in dieser Jahreszeit vielleicht ein schöner Platz im Haus, ein Stuhl, eine Kerze. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, schreibt der Psalmist in dieser Reihenfolge. Wir dürfen eine Kerze anzünden, unsere Seele zur Ruhe kommen lassen und unserem Freund Jesus Aufmerksamkeit schenken. Der Jesus, der die Heiligkeitskluft überwunden hat, dieser Jesus bietet uns die Freundschaft an, indem er uns ähnlich wird, indem er uns seine Zuneigung zeigt, uns gegenüber ehrlich ist und seine Aufmerksamkeit schenkt. Und als seine Freunde dürfen wir ihn auf Spaziergänge einladen, wir dürfen ihm ehrlich unsere Verzweiflung klagen und eine Kerze der Aufmerksamkeit für ihn anzünden. Amen. 17 Minuten. Gut. Ich möchte gerne mit Ihnen zusammen noch beten und dann singen wir zusammen. Jesus Christus, hab Dank für das Angebot deiner Freundschaft. Danke, dass du uns ähnlich geworden bist und dass du uns magst. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir bitten dich, schenk uns Fantasie zur Gestaltung unserer Freundschaften, auch der zu dir. Amen.